Heute beim Deutsch der 1 Audioerlebnis.
Heutzutage würden wir sagen, das ist extrem, aber es ist extrem, dass wir denken, dass das extrem ist.
Ich neige dazu, schnell in Social Media reinzufallen, Instagram, Facebook, dann kommt es mir irgendwie leichter vor. Ich hatte richtig Probleme, mich irgendwie reinzusetzen und richtig zu fokussieren, genau, Fokus.
In Moldawien, zumindest in der Hauptstadt Chișinău, ist mir aufgefallen, dass allgemein die Kassierer weder begrüßen noch sich verabschieden.
Merkst du was von dieser so politischen Lage, unsere große Angst? Ich meine ja, Ukraine ist ganz nah an Moldawien und ja, man weiß nie, wie sich da die Situation weiterentwickelt.
Es gibt in Moskau reiche Russinnen, die Männer dafür bezahlen, dass sie mit ihnen Tango tanzen. Man nennt diese Tango-Tänzer dann dein Podcast für lebenslanges Lernen, Alltagskniffe, Reisetricks, Infos zum Leben in anderen Ländern, dein Podcast für muttersprachliches, kompetentes Deutsch, kurz zusammengefasst, dein Podcast fürs Leben. Mein Name ist Philipp Samirai und ich freue mich, dass du hier bist. Wir haben heute eine sehr umfangreiche Folge vor uns. Thema Nummer 1, soziale Medien nicht für unter 14-Jährige. Der US-Bundesstaat Florida führt zum 1. Januar ein Verbot ein, für unter 14-Jährige soziale Medien zu besuchen. Zweites Thema, der Ausdruck der Woche. Wie kann man auf Deutsch sagen, dass etwas nicht wichtig ist? Also man kann sagen, das ist nicht wichtig, aber es gibt verschiedene Ausdrucksweisen. Und es ist irgendwie manchmal wichtig zu sagen, dass etwas nicht wichtig ist. Zuhörerfrage, wie kann man sich besser konzentrieren, wenn man die ganze Zeit abgelenkt ist auf einer Videoplattform, sodass man nicht das Thema weiter studieren kann, lernen kann, das man eigentlich lernen möchte, sondern immer wieder auf andere Videos klickt. Wie kann man das lösen? Das ist dann direkt auch der Tipp der Woche, weniger Ablenkung, mehr Konzentration, eines unserer Dauerthemen. Dann haben wir ein paar Anekdoten der Woche aus Moldawien. Und dann kommen wir zur letzten Zuhörerfrage. Hast du nicht Angst, dass jetzt der Krieg nach Moldawien kommt? Keine sozialen Medien für unter 14-Jährige. Der US-Bundesstaat Florida verbietet unter 14-Jährigen den Besuch von sozialen Netzwerken, also nicht nur das Posten, das Veröffentlichen von Inhalten, sondern schon den bloßen Besuch von sozialen Netzwerken ab dem 1. Januar des nächsten Jahres. Auch wenn die Erziehungsberechtigten, normalerweise die Eltern, einverstanden sind. Das Gesetz sieht vor, dass erst ab 14 Jahren die Zustimmung der Eltern dazu sorgen kann, dass die Kinder einen Account, ein Konto auf den sozialen Medien haben können. Dies ist eine Zwischenphase von 14 bis 16 Jahren. Da brauchen dann die 14, 15-Jährigen eine Zustimmung der Eltern und können dann soziale Medien nutzen. Ab 16 dürfen die Bürger dann frei entscheiden, ob sie selber eine soziale Plattform nutzen möchten oder nicht, ohne Zustimmung der Eltern. Ein zweiter Baustein des Gesetzes ist, dass Internetseiten, die als schädlich oder lüstern eingestuft werden, eine Alterskontrolle einführen müssen. Lüstern, das kann man sich eigentlich nur vorstellen als sexuelle Internetseiten, also dass es hier eine Alterskontrolle gibt. Wer das vielleicht nicht weiß, die meisten Internetseiten, die lüstern sind heutzutage, haben keine effektive Alterskontrolle. Und es sieht so aus, dass nach und nach in verschiedenen Ländern es Bundesstaaten gibt, die die Betreiber von den Internetseiten verpflichten, irgendeine Form der Alterskontrolle einzuführen. Zum Beispiel, dass man seine Kreditkartennummer eingeben muss. Irgendetwas. Wir konzentrieren uns jedoch erstmal hier auf die sozialen Medien. Es gibt in dem Gesetz außerdem die Vorschrift, dass die Anbieter von sozialen Plattformen Konten, Accounts löschen müssen von Nutzern, die vermutlich noch nicht 14 Jahre alt sind. Natürlich muss so ein Gesetz soziale Medien auch definieren. Vereinfacht formuliert, ein soziales Medium wird in diesem Gesetz definiert als eine Plattform, wo ein Nutzer eigene Inhalte hochladen kann und Inhalte von anderen sehen kann. Außerdem müssen diese Nutzerdaten ausgewertet werden und ein Algorithmus muss neue Inhalte vorschlagen. Zudem, ganz wichtig, die Plattform muss süchtig machende Funktionen haben. Dann gilt es als soziales Netzwerk im Sinne dieses Gesetzes. Was ist eine süchtig machende Funktion für dieses Gesetz? Alles, was dazu führt, dass man unendlich scrollt. Ich denke, das kennen viele heutzutage, von einem Video zum nächsten, von einem Foto zum nächsten. Likes ist auch eine süchtig machende Funktion. Likes geben, Likes sammeln. Reposts, also Sachen von anderen weiterleiten auf seine eigene öffentliche Seite. Videos, die automatisch starten. Und damit sind zum Beispiel solche sozialen Plattformen wie Facebook, TikTok, Instagram und noch viele andere erfasst. Nicht erfasst sind reine Nachrichtenplattformen, wo man private Nachrichten an andere schickt, weil diese Nachrichten nicht veröffentlicht wären in diesem Sinne. Einige Stimmen aus dem Internet haben schon dieses Gesetz kommentiert. Jemand hat hier zum Beispiel geschrieben, man sollte Minderjährigen vorschreiben, dass sie nicht liken können und keine Likes sammeln können. Das heißt, dieser Nutzer ist der Ansicht, dass man andere Konten sehen sollte als unter 14-Jähriger, aber man kann keine Likes sammeln. Ich vermute, er findet das deswegen gut, weil viele so eine Sucht haben und irgendwie süchtig danach werden, Hunderte oder Tausende Likes zu sammeln. Ein zweiter Nutzer namens Melilot schreibt, der Glaube, Freiheit würde dadurch eingeschränkt werden, bestätigt bloß, wie abhängig die Gesellschaft schon von Plattformen sind, sozialen Plattformen. Denn es könnte ja weiterhin jeder auf seiner eigenen Internetseite alles hochladen. Das Internet und die sozialen Medien werden immer mehr zu Synonymen und das ist Teil des Problems. Wir von Deutsch.de1, wir haben gestern eine kleine Umfrage dazu gemacht. Da haben wir gefragt, sollte unter 14-Jährigen es erlaubt sein, Inhalte zu veröffentlichen auf sozialen Plattformen? Also nicht nur andere Inhalte zu sehen, sondern selber zu veröffentlichen. Es gab verschiedene Antwortmöglichkeiten und schon einige Kommentare. Ich lese nur einen vor von Zeynep, einer Deutsch-Muttersprachlerin. Sie schreibt, nicht mal wir Erwachsene können mit sozialen Medien umgehen. Wie sollten die Kinder es können, frage ich mich. Zu dem ganzen Thema süchtig machende soziale Plattformen und allgemein süchtig machende Applikationen auf dem Handy, da gibt es tiefergehende Literatur von Professor Spitzer. Professor Spitzer hat ein Buch veröffentlicht namens Smartphone Epidemie und außerdem ein anderes Buch namens Digitale Demenz. Er beschäftigt sich sehr mit dem Thema, was solche Applikationen und soziale Plattformen mit dem Gehirn der Nutzer auf Dauer anrichten. Wenn ihr möchtet, dass ich darüber später nochmal berichte, vielleicht eine Buchzusammenfassung gebe, dann schickt mir eine Nachricht. Ihr könnt in den Kommentaren sehen, wo ihr mir und allgemein Nachrichten schicken könnt. Findest du, dass das ein wichtiges Thema ist, darüber nachzudenken, wie man mit den sozialen Medien umgeht, allgemein auch mit anderen Handy-Apps, Spiele, die irgendwie süchtig machen, umgeht? Oder findest du, das ist eine Kleinigkeit, das ist etwas, was nichts Besonderes ist, nichts Großes ist? Da sind wir auch schon beim Ausdruck der Woche. Den Ausdruck Kleinigkeit, den kennt wahrscheinlich jeder, also nichts Besonderes. Dann sagt man, das war nur eine Kleinigkeit. Kleines Beispiel, du gibst jemandem ein Geschenk, du bist zum Beispiel ein Gast und der Gastgeber sagt, danke sehr, das wäre doch nicht nötig gewesen. Übrigens, ich empfehle das nicht zu sagen, weil das so klischeehaft ist, dieses, das wäre doch nicht nötig gewesen. Irgendwie, das ist wie so aus einer Zeichentricksendung. Aber eine Antwort könnte sein von dir, das ist nur eine Kleinigkeit oder das war doch nur eine Kleinigkeit, nichts Besonderes. Man könnte aber auch sagen, bei dem Thema Smartphones, Das Ganze ist nur eine Petitesse. Und das bedeutet auch eine Kleinigkeit. Ein kleines Thema. Kein großes Problem. Eine Petitesse. Petit ist Französisch und bedeutet klein. Und die Petitesse ist ein Synonym für eine Kleinigkeit. Wo benutzt man das? Mir ist das Wort zum ersten Mal an einer deutschen Universität begegnet. Das war ein Professor für Buchhaltung. Und dieser Professor, der hat, obwohl er Deutsch-Muttersprachler ist, einen Akzent. Sein Akzent kommt aus einem deutschen Dialekt. Ich vermute, sein Mutterdialekt ist Hessisch. Und er hatte Probleme, das T wie ein T auszusprechen. Und er hat es oft wie ein D ausgesprochen. Und was ist dann passiert? Er hat Peditesse gesagt. Und ich dachte, das hat irgendwas mit Fuß zu tun. Pedes, Latein, Fuß. Und ja, das ist dann manchmal die Herausforderung, wenn selbst Muttersprachler einen Akzent haben, die Wörter dann zu finden. Und ich habe überlegt, was meint er damit? Ja, das war irgendetwas in seiner Vorlesung und da sagt er, ja, das ist nur eine Petitesse. Eine Petitesse, hat er gesagt, aber richtig ist Petitesse. Und du kannst in Diskussionen mit gebildeten Deutsch-Muttersprachlern dieses Wort ab jetzt benutzen. Du kannst sagen, ich sehe das alles als Petitesse. Oder die Regierung behandelt diese Problematik als Petitesse. Das heißt, die Regierung denkt, das ist eine Kleinigkeit und man muss nichts Besonderes machen. Es ist wichtig, das ist ein ziemlich bildungssprachlicher Ausdruck. Deswegen würde ich darauf achten, das mit gebildeten Muttersprachlern zu benutzen. Auf jeden Fall kann man es schriftlich gut benutzen, weil dann kann der Muttersprachler es leicht nachschlagen, wenn er das Wort nicht kennt. Perfekt zum Thema süchtig machende Applikationen haben wir eine Zuhörerfrage zum Thema, wie kann ich mich besser konzentrieren?
Wenn ich Videos über Gesundheit, Ernährung, E-Commerce oder Dropshipping oder Affiliate, also Videos, wo mir vielleicht in Zukunft weiterhelfen würde, darauf habe ich Probleme, mich zu konzentrieren. Ich neige dazu, schnell in Social Media reinzufallen, Instagram, Facebook, dann kommt es mir irgendwie leichter vor. Ich habe da richtig Probleme, mich irgendwie reinzusetzen und richtig zu fokussieren. Genau, Fokus wäre das richtige Wort. Ich kann mich nicht richtig fokussieren auf mein Ziel, sage ich jetzt mal. Ich habe das Ziel, das Video anzuschauen, dann fehlt der Fokus. Ich kann nicht bei der Sache dranbleiben. Ich habe keine Ahnung warum, weshalb, wieso. Aber das stört mich.
Das ist eine wunderschöne Frage, denn viele leiden unter dieser Problematik. Und da kommen wir zum Tipp der Woche, wie man weniger Ablenkung hat und mehr Konzentration. Ganz allgemein geht es hier um das Hormon Dopamin. Das ist ein Belohnungshormon im Gehirn und Dopamin ist nicht irgendwie schlecht und ist nicht irgendwie per se gut. Es kommt darauf an, für was man eine Belohnung bekommt. Wenn du Fleisch isst, bekommst du mehr Dopamin, als wenn du Gemüse isst, zum Beispiel. Das ist der Grund, warum viele Menschen die Tendenz haben, lieber Fleisch zu essen oder Süßigkeiten. Ja, du bekommst eine stärkere Dopaminausschüttung. Das Gleiche haben wir mit vielen Videos. Es gibt die Videos, die schneller Spaß machen und aus diesem Grund schüttet das Gehirn mehr Dopamin aus. Es gibt viele, viele Dinge, die man tun kann, um das zu verbessern. Eine extreme Möglichkeit ist eine Entgiftung. Heute sagen viele Detox, ein Synonym für Entgiftung, eine digitale Entgiftung. Das bedeutet, dass man zum Beispiel ein paar Tage in die Natur geht, zu einem Naturhotel, wo es keine Laptops, keine Handys, gar kein Internet gibt, sodass das Gehirn weniger Dopamin ausschüttet und man einfach mehr die Natur wahrnimmt. Und zum Beispiel ein echtes physisches Buch liest stattdessen. Ja, oder einfach in der Natur spazieren geht. Das ist also heutzutage würden wir sagen, das ist extrem, aber es ist extrem, dass wir denken, dass das extrem ist. Das ist der natürliche Zustand für unser Gehirn eigentlich, dass wir keine Bildschirme sehen. Aber gut, was ist ein kleiner Schritt, den wir gehen können, um eine 1%ige Verbesserung jeden Tag herbeizuführen? Mein Tipp, wenn du ein Thema am Rechner, am Computer oder am Handy recherchieren möchtest, versuche es an einem Laptop zu recherchieren. Das ist der erste Schritt, dass du sagst, ich werde das nicht am Handy machen, sondern am Laptop. Am Handy die Video-Apps löschen oder verstecken und sagen, wenn ich jetzt eine Recherche machen möchte zum Thema elektronischer Handel, E-Commerce, dann gehe ich jetzt an den Laptop und ich nehme mir dafür Zeit. Nimm dir vielleicht ein Blatt Papier, wo du die Notizen machst. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn du zum Beispiel die Plattform YouTube nutzen möchtest, dann empfehle ich dir, nutze ein Zusatzprogramm in deinem Browser. Es gibt ein Zusatzprogramm zum Beispiel für Firefox. Firefox ist ein Browser, den kannst du kostenlos installieren. Und da gibt es ein Zusatzprogramm, das heißt Unhook. Hook für Haken. Warum Unhook? Weil du dann nicht mehr am Haken bist von YouTube. Du kannst dort in Unhook selber einstellen, was du alles nicht sehen möchtest. Zum Beispiel, du kannst sagen, ich möchte den Startbildschirm nicht mehr sehen, also dass ich dort keine vorgeschlagenen Videos sehe. Das nennen sie dort Home Feed. Das kannst du dann verstecken. Also wenn du dann auf youtube.com, youtube.de gehst, dann siehst du oben nur eine Zeile, wo du eingeben kannst, was du suchen möchtest, aber du siehst auf der Startseite keine vorgeschlagenen Videos. Dann kannst du einstellen, dass du, während du ein Video schaust, dass du dort auf der Seitenleiste, die ist meistens rechts, dass du dort auch keine vorgeschlagenen Videos siehst. Die kannst du auch verstecken, weil das ist genau, was du meintest. Du schaust dir ein Video an, es ist gerade ein bisschen anstrengend, ja, es ist ein neuer Inhalt, du musst was lernen. Dein Gehirn sagt, nein, ich möchte schnellere Belohnung, und du klickst auf irgendein anderes Video, was lustiger ist, interessanter ist und so weiter, was eine schnellere Belohnung gibt. Aber wenn du es nicht siehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass du bei dem Video bleibst, das du selber recherchiert hast. Level 2 wäre, vielleicht findest du einen Content-Erzeuger, wenn du jetzt das Thema E-Commerce nimmst, der selber einen Videokurs hat. Dieser Videokurs wird auf seiner eigenen Internetseite wahrscheinlich sein, und auf seiner eigenen Internetseite wird es keine vorgeschlagenen Videos geben. Und ein bezahlter Videokurs ist wahrscheinlich viel, viel konzentrierter und logischer aufgebaut als die kostenlosen Videos auf YouTube. Das wäre dann das nächste Level, dass, wenn er sagt, hey, ich habe hier meinen Videokurs, wo du Schritt für Schritt lernst, wie du elektronischen Handel betreiben kannst. Das ist eine gute, gute Alternative, weil du da an die Hand genommen wirst und Schritt für Schritt durchgeführt wirst. Wenn es ein guter Content-Erzeuger ist, aber sein kostenloser Content sollte dich schon überzeugen, dass er kompetent ist und es erklären kann auf eine Weise, dass du es verstehst. Kommen wir zu den Anekdoten der Woche. Also in Moldawien habe ich wieder einige Anekdoten gesammelt. Ihr kennt vielleicht noch die Folge, wo ich darüber spreche, wie man schnell Bekanntschaften schließen kann in einer neuen Stadt in Deutschland, Österreich, der Schweiz oder weltweit. Da war ein Tipp, zu einer Sportstätte zu gehen. Und zwar, wenn es geht, immer zur gleichen Uhrzeit, weil du dann dieselben Leute wieder siehst. Sportstätte, das kann alles Mögliche sein. Die leichteste Variante ist Fitnessstudio. Es kann aber auch ein anderer Sport sein. Ich war auf einem Tango-Abend. Tango ist ein Tanz, ein lateinamerikanischer Tanz. Ich habe noch nie in meinem Leben Tango getanzt, keine einzige Stunde Unterricht genommen. Ich war einfach dort. Und ich habe mich mit einigen Menschen aus Moldawien unterhalten. Und einer der häufigsten Fragen ist, hey, warum bist du hier? Ja, es ist seltsam, dass jemand freiwillig hier ist. Da war der Sergio zum Beispiel, der hat mich das gefragt. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Allgemein, wenn man eine Sprache lernt, dann lernt man auch langsam, wenn man das möchte, wenn man sich darauf einlässt, wie andere Menschen denken. Ja, das beeinflusst ein bisschen unser Denken, unsere Sprache. Wenn du dort lebst, wo die Sprecher dieser Sprache leben, dann lernst du auch langsam, wie sie fühlen, wenn du natürlich empathisch bist und die Menschen versuchst zu beobachten. Ein leichtes Beispiel. In Deutschland im Allgemeinen, wenn du zu einem Kassierer gehst im Supermarkt, dann wird er dich begrüßen und er wird sich von dir verabschieden. Also beim Kassieren sagen sie, hey, guten Tag, dann kassieren sie dich und dann Wiedersehen, tschüss, das war's. Ja? In Moldawien, zumindest in der Hauptstadt Chișinău, ist mir aufgefallen, dass allgemein die Kassierer weder begrüßen noch sich verabschieden. Interessant. Erstmal beobachten, nicht bewerten. Ja, das ist eine wissenschaftliche Fähigkeit, dass du schaffst, nicht zu bewerten, sondern erstmal nur zu beobachten. Okay. Was mir später aufgefallen ist, ist, dass die Kassierer meistens nicht verlangen, dass man den letzten Cent, die letzten 5 Cent noch aus dem Portemonnaie rausholt. Also wenn du zum Beispiel, wenn das jetzt in Euro wäre und das Produkt oder dein Einkauf würde jetzt 10,23 € kosten. So, du hast jetzt den 10-Euro-Schein und jetzt theoretisch müsstest du 23 Cent aus dem Portemonnaie holen. Was mir aufgefallen ist, dass sehr oft die Kassierer einfach sagen, ist okay und sie lassen dich gehen. Das würde ich sagen, ist relativ selten, zumindest da, wo ich war in Deutschland. Ja, da würde man wirklich verlangen, bis auf den letzten Cent, dass der Kunde jetzt in seinem Portemonnaie die 23 Cent findet. Es gibt auch Kassierer, die einfach sagen, ist okay, ich habe hier noch 23 Cent extra auf Seite gelegt. Das machen einige Kassierer, dass sie Kleingeld auf Seite legen, genau für solche Situationen, damit die Kunden jetzt nicht erstmal diese Centbeträge zusammensuchen müssen, um Zeit zu sparen. Sagen sie, ist okay, kein Problem, auf Wiedersehen, ich habe das Geld hier schon, das Kleingeld vorbereitet. Das ist mir aufgefallen, dass es dort fast immer, mir zumindest, passiert ist. Man könnte sagen, sie runden ab zugunsten des Kunden. Es gibt Aufrunden und Abrunden und was sie hier machen ist, sie runden ab. Sie sagen, du zahlst nicht 10,23 €, du zahlst einfach nur 10 Euro, wir runden den Betrag ab. Ach, jetzt fällt mir noch ein, die Tanzlehrerin, die Inhaberin dieser Tanzschule, die hat mir eine Geschichte erzählt, die hat gesagt, es gibt in Moskau reiche Russinnen, die Männer dafür bezahlen, dass sie mit ihnen Tango tanzen. Man nennt diese Tango-Tänzer dann Tango-Taxis, also die fahren von Frau zu Frau und tanzen dann mit ihr Tango. Ich habe das mal ein bisschen recherchiert. Gibt es auch in Argentinien tatsächlich diese Tango-Taxis oder Taxi-Tax-Tangeros, diese Taxi-Tango-Tänzer? Sehr, sehr faszinierend. Vielleicht war das ein Versuch der Tanzlehrerin, mich zu überzeugen, auf jeden Fall Tango zu lernen, um ganz neue Karrieremöglichkeiten zu eröffnen. Apropos Tanzschule, was mir aufgefallen ist, ist, dass in Chișinău viele Tanzschulen Interessenten ablehnen, wenn die kein Russisch verstehen. Die Gesprächsverläufe sind dann ungefähr so, wenn sie kein, also die können dann Englisch, aber sie sagen, wenn sie kein Russisch verstehen, dann stören sie den Unterricht zu sehr, weil wir das nicht alles so gut, so schnell erklären können. Das ist interessant und da sieht man mal, wie schnell man ausgeschlossen ist, wenn man die örtliche Sprache nicht versteht. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten und letzten Zuhörerfrage. Da geht es darum, ob ich nicht Sorge habe, dass der Krieg in Moldawien ausbricht. Ein kurzer Kontext. In Moldawien gibt es eine Region namens Transnistrien im Osten des Landes, die separatistisch ist von der Hauptstadtregierung in Chișinău, vereinfacht formuliert. Und viele Leute befürchten, dass es dort irgendwann einmal oder vielleicht sogar jetzt zu einem bewaffneten Konflikt kommen würde.
Wie geht es dir in Moldawien? Wie lange bleibst du dort eigentlich? Hast du so eine Frist oder du bleibst, solange es dir Spaß macht? Merkst du was von dieser so politischen Lage? Bei uns ist immer so, oder unsere große Angst. Ich meine ja, Ukraine ist ganz nah an Moldawien und ja, man weiß nie, wie sich da die Situation weiterentwickelt. Deswegen haben wir uns entschieden, also dieses Jahr leider nach Moldawien nicht zu fliegen. Wobei ich würde das so gerne machen. Vielleicht alleine, nicht mit den Kindern. Genau. Also ich würde...
Geht nicht!
Hast du gehört? Ja. Mein Schatz, nicht mit den Kindern.
Doch.
Mit den Kindern, ja. Die wünschen sich schon, dass wir zu Oma und Opa fliegen. Aber vielleicht nächstes Jahr.
Nein.
Also in dem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis dann, ciao.
Und ich kann dazu eine Menge sagen. Zum einen habe ich hier einen Niederländer kennengelernt, der Richard. Der war mit seiner moldawischen Partnerin hier. Und warum waren sie in Moldawien? Sie leben nicht in Moldawien, sondern sie haben die Eltern seiner Partnerin sozusagen nicht evakuiert, das klingt so nach einem Notfall, aus dem Land geholt. Warum? Ich habe mich mit ihnen unterhalten. Sie haben gesagt, wenn der Ernstfall eintreten sollte, dann können die betagten Eltern sich nur langsam fortbewegen. Sie können nicht wie jüngere Leute, agilere Leute, einfach so schnell das Land verlassen innerhalb von ein paar Stunden. Und sie wollten einfach sich darauf vorbereiten. Das fand ich interessant. Wir haben ein bisschen unsere Meinungen dann ausgetauscht zu der Situation. Und die gesamte Grundsituation ist sehr interessant, denn im Januar 2022 habe ich in Köln zwei Frauen aus der Ukraine getroffen und wir hatten uns unterhalten und sie wollten dann jetzt einen Zug nehmen und ich habe gefragt, wohin fahrt ihr denn? Und sie sagten, wir fahren wieder zurück in die Ukraine. Sie waren als Touristinnen dort. Und zu dieser Zeit waren auf den Zeitungen, die so auf den Straßen verkauft werden, da wurde erwähnt, dass es große Truppenaufmärsche gibt an der Grenze zur Ukraine. Und obwohl ich mich mit dem Thema damals nicht intensiv beschäftigt habe, versuchte ich irgendwie den zwei Frauen zu sagen, dass es keine schlechte Idee wäre, einfach jetzt erstmal nicht in die Ukraine zurückzukehren. Und die beiden haben so gelacht und sie sagten, es wird schon nichts passieren. Der Punkt ist der, natürlich weiß man es nicht 100% vorher. Wo im Leben gibt es 100%? Und auch in Moldawien, hier gibt es keinen 100%. Allerdings, es gibt Situationen, die so eindeutig sind, dass man einfach sagen kann, wenn ein Krieg ausbricht, dann so. Ja, wenn es einige hunderttausende Soldaten an einer Grenze gibt, wie würde denn ein Kriegsausbruch anfangen? Er würde wahrscheinlich so anfangen. Man muss dazu wissen, damals stand schon in den Zeitungen, das war bekannt, Januar, Februar, dass der Truppenzuwachs an den Grenzen immer größer wurde. Am Ende waren es, glaube ich, laut Zeitungen, also das sind die Infos, die schon öffentlich sind, etwas weniger als 200.000 Soldaten, 190.000 Soldaten. Die deutsche Bundeswehr hat vor ein paar Jahren gerade mal 200.000 Soldaten insgesamt gehabt. Und das sind einfach Zusammenhänge, wo man sagt, sehr wahrscheinlich wird es jetzt passieren. Aus meiner Sicht, vereinfacht gesagt, wird es wahrscheinlich jetzt erstmal nicht passieren. Aber ich hatte trotzdem, weil man es natürlich nicht weiß, eine gewisse Routine in Moldawien entwickelt, einfach um mich für den Ernstfall doch ein bisschen vorzubereiten. Ja, so eine super kleine Vorbereitung. Und ich habe dafür ein Video vorbereitet. Es ist ein Telegram-exklusiv, komplett kostenlos. Ich verlinke es dir in der Beschreibung dieses Podcasts. Wenn du da draufklickst, dann siehst du, was ich gemacht habe. Für den Fall, dass doch etwas passieren sollte. Man kann immer falsch liegen. Und ja, du kannst mir gerne deine Meinung sagen. Die moldawische Partnerin von dem Niederländer Richard, das war eine sehr gebildete Frau und sie meinte, das sei eine sehr schlaue Denkweise, diese Routine durchzuführen. Mich würde interessieren, was du von dieser Routine hältst. Schreib es mir gerne in die Kommentare und ich freue mich schon, beim nächsten Mal von dir zu hören. Und wenn du jemanden kennst, der Probleme hat, sich zu konzentrieren, der viel am Handy rumhängt, der es nicht schafft, sich mit einer Thematik mal richtig zu befassen, schick ihm diese Podcast-Folge und ich sage bis zum nächsten Mal beim Deutsch D1 Audioerlebnis.